Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, da sind wir mal wieder.
Da sind wir mal wieder, genau.
Am kalten, aber sonnigen Samstagvormittag.
Also heute ist wirklich ein super schöner Wintertag. Es war alles super gefroren, heute Morgen sah toll aus beim Sonnenaufgang, als ich mit den Hunden unterwegs war. Also das war wirklich sehr schön. Mittlerweile, okay, wir haben immer noch um die 0 Grad, aber die Sonne kam ja raus. Ich denke mal, es dürfte jetzt angetaut sein, teilweise nicht mehr ganz so schön, aber heute Morgen war wirklich schön, ja.
Ja, herrliches Wetter.
Ja. Wir haben auch die Plätzenbäckerei, also die Weihnachtsbäckerei eröffnet, so heißt es.
Okay.
Nicht Winter, sondern Weihnachtsbäckerei eröffnet. Da haben wir auch schon wieder heute Morgen zusammen mal gebacken. Meine Frau hatte die Woche schon mal Weihnachtsplätzchen gebacken. Lecker, lecker. Also der Weihnachten kann kommen, sagen wir mal so.
Obwohl man sollte ja doch erst nach dem Toten Sonntag anfangen mit der ganzen Weihnachtszeremonie und den ganzen Tralala, ne?
Keine Ahnung.
Ich glaube, morgen ist Toten Sonntag, wenn ich richtig informiert bin, ja.
Und frag mich jetzt.
Keine Ahnung, aber ich glaube schon morgen. Und danach darf man dann offiziell auch die Weihnachtsdekoration aufbauen. Aber ich meine, heutzutage bauen ja schon im September die Weihnachtsdekoration auf, so ungefähr. Also keine Ahnung.
Ich habe jetzt hier von einigen Amerikanern schon Weihnachtsdekos gesehen. Irgendwie mit Thanksgiving haben die schon angefangen, die ganzen Weihnachtssachen rauszupacken und die Häuser zu dekorieren. Also mein Gott, jeder wie er mag, ja.
Naja, solange noch nicht die ersten Osterhasen im Laden auftauchen, geht's ja noch.
Ah, ja, okay. Ja, Osterhasen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, Lebkuchen stand ja auch wieder sehr früh in den Geschäften, aber.
Ja, ich weiß gar
die
nicht,
Leute
ob
kaufen's,
dieses,
ja. Es ob, wird gemeckert und trotzdem wird's gekauft.
Ob die Info stimmt, dass die Weihnachtsmänner, die nicht verkauft werden, dann eingeschmolzen werden und aus den Weihnachtsmännern Osterhasen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Produkte, die in der Fabrik noch irgendwo auf Halde stehen, dass das vielleicht passieren könnte, aber die schon mal im Laden gewesen sind, da glaube ich, ist weniger.
Guck mal, was du da für Geld verbrennen musst, wenn die schon verpackt irgendwo stehen und du würdest sie versuchen, wieder alle ein. Nee,
ja, das müsst ihr ja wahrscheinlich händisch machen, die aus diesem Aluminium oder wie heißt das, Zellophan.
Deswegen, das macht da keinen Sinn, die werden verkauft. Ja.
Oder auch
deswegen
nicht.
Du hast ja auch einiges noch an entweder kurz vor Weihnachten oder in der Nachweihnachtszeit an die ganzen Sonderangebote, die du teilweise noch hast, wo du dann wirklich für günstiges Geld die ganze teure Schokolade kaufen kannst. Oder sagen wir mal günstiger als vorher auf jeden Fall. Die ganze Schokolade kaufen kannst. Und dann gibt's ja teilweise auch Geschäfte, wo du das ganze Jahr über diese Weihnachtssachen ja kaufen kannst.
Echt? Okay.
Ja. Gibt's 2, 3 wo du das ganze Jahr über im Prinzip nicht nur Weihnachtsdeko, sondern ja auch das Ganze drumherum an Gebäck, wie gesagt, Schokolade und sowas kriegst. Die werden da, wie gesagt, ob alles dann an Mann und Frau geht oder an die Kinder, ist die andere Frage, aber da wird gut verkauft, ja. Ich frage mich nur, auch dieses Jahr hat man ja wieder gesehen, einmal selbst und teilweise waren ja auch schon die ein oder anderen Berichte im Fernsehen, gerade mit diesen Sonderverpackungen zu Weihnachten, zu diesen exorbitant hohen Preisen, wo dieses Jahr gefühlt ja nochmal doppelt so teuer geworden ist, dass sich diese Sachen noch verkaufen, das frage ich mich halt. Ja. Sorry, aber wieso sollte ich statt gefühlt 74.000 Euro für 300 Gramm Schokolade bezahlen, nur weil das in einem Tannenbaum verpackt ist, ja?
Das ist richtig. Naja, gut. Sag das mal den Kindern, ne? Das ist halt so. Die haben ja da auch irgendwo gewisse.
Klar,
heißt es so schön.
Die Argumentation von den Herstellern ist ja, du sparst dir die aufwendige Selbstverpackerei von den Weihnachtsgeschenken. Die sind halt schon schön gemacht und so. Ja, aber trotzdem nicht für dieses Geld.
Nee, das ist richtig, ja.
Dann kaufe ich doch dieselbe Schokolade ohne diese Sonderverpackung, ja.
Ja.
Und beschenk die so, ja.
Mhm. Ja, sehe das auch so, wie du das gerade siehst, wie du das gerade gesagt hast, hast du recht, ja. Ich mache das ja sowieso immer meistens so, ich gehe am Heiligabend vormittags los und kaufe dann die Weihnachtssüßigkeiten. Das ist wahnsinnig günstig, weil da wird das nochmal richtig reduziert.
Ja.
Da kann man einen Schnapper machen. Und zwischen den Jahren sowieso. Da kriegst du wirklich drastische Rabatte. Ja, da, ja, also das ist mir dann auch ein bisschen zu spät teilweise. So ein Weihnachtsmann hätte ich dann schon gerne zu Weihnachten, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt einen haben möchte, sage ich jetzt mal. Also da ist dann Heiligabend der letzte Drücker. Aber
danach, wie gesagt, wie die Schokolade aussieht, ist mir doch egal.
Ja, ja.
Selbst wenn es eine Osterhase wäre, den ich mir da kaufe.
Ist ja nur eine Form, ist ja nur eine Form. Genau. Er schmeckt ja genauso.
Schokolade soll ja schmecken. Ne?
Könnte man nicht eine All-in-One-Geschichte machen? Eine Osterhase mit Weihnachtsmannkostüm oder so? Wäre vielleicht auch mal eine Idee.
Gab's wahrscheinlich alles schon, ja.
Ja.
So der Weihnachtselfe ist dann ein Osterhase, also ein Hase. Ist ja kein Osterhase, sondern dann der Weihnachtshase.
Ja, du, ich meine, es ändert sich ja alles. Das heißt ja auch irgendwie nicht mehr Weihnachtsmarkt in einigen Städten, sondern, wie heißt es so schön? Hör ich den Namen ganz drin.
Christkindlmarkt?
Nee, auch nicht, um das jetzt...
ja, ich weiß, was
abzukoppeln,
du meinst.
Um das jetzt abzukoppeln aus der religiösen Ecke, nennt man das jetzt anders. Wintermarkt nennt man das jetzt teilweise.
Ja, mir ist so wurscht, wie die Dinger heißen.
Ja, was halt mir immer nur so ein bisschen aufstößt, was ja auch sicherlich richtig ist, aufgrund der Vorkommnisse, die wir ja hatten, aber diese Sicherheitsmaßnahmen, die da getroffen werden, das wirkt alles schon so ein bisschen...
Das ist das Schöne an den Weihnachtsmärkten, wo wir hier regional hingehen. Wir sind ja eigentlich relativ kleine, ja, bei uns auf dem Land draußen. Da passen einerseits die Preise noch für einen Glühwein.
Mhm.
Da wundern sich einige Arbeitskollegen immer, wenn man sich schon mal unterhält, ja, was wir hier teilweise halt noch vernünftige Preise haben für einen Glühwein.
Mhm.
Ja, und dann auch für vernünftig, also für nicht aus der Flasche oder aus dem Tetrapack, sondern wirklich Glühwein. Was wir hier für günstige Preise im Vergleich halt zu anderen Weihnachtsmärkten haben, gerade in den Städten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Günstiger Glühwein, was hatten wir gerade noch?
Sicherheitsmaßnahmen.
Ach so, ja, und wie gesagt, mein Gott, da gibt's ja keine Sicherheitsmaßnahmen. Da gehst du hin, ja, bist am Feiern, was heißt feiern, aber genießt den Weihnachtsmarkt und das war's, ja.
Ja, das ist richtig.
Letztes Jahr waren wir, glaube ich, in Mainz nochmal auf dem Weihnachtsmarkt und als du da die ganzen Betondinger gesehen hast, ja, was sie da auf die Straße noch hatten, damit halt keine Autos irgendwie auch nur in die Nähe, ja, vom Eingang oder so fahren können, wo ich auch gedacht habe, Freunde.
Ja, ich meine, die Vergangenheit hat uns ja gelehrt, dass diese Sicherheitsmaßnahmen nicht unberechtigt sind.
Ja, aber die Arbeit und das Geld, die Kosten, was da halt genau...
Aber gut.
Und das schlägt sich halt auch auf dem Glühwein dann im Prinzip durch, ja.
Das sind natürlich dann auch die Standpreise, die für die Anbieter nach oben gehen. Das ist klar. Ich höre immer meinen Bekannten, der auf den Weihnachtsmarkt geht, als Standbetreiber, der jammert jedes Jahr, dass die Preise kontinuierlich gestiegen sind. Ne? Und auch diese Sicherheitskonzepte müssen natürlich mitgetragen werden. Die sind da ja tagelang beschäftigt, diese ganzen mobilen Poller aufzubauen. Ne? Das dauert ja auch. Und die müssen ja auch dann im Sommer zwischengelagert werden, irgendwo auf dem Bauhof oder so. Abtransportiert, aufgebaut werden, Tieflader, tralala. Das ist natürlich Arbeitszeit und auch Materialkosten, die da entstanden sind. Ja gut, aber es dient halt unserer Sicherheit. Ne? Und damit kann man natürlich auch die hohen Preise entschuldigen, in Anführungsstrichen. Aber es ist ein merkwürdiges...
Was heißt entschuldigen? Man weiß, wo sie herkommen.
Ja, damit wird dann halt
wie gesagt,
auch...
Ob das für mich dann okay ist?
Ja, da muss man ja nicht hingehen.
Was viele auch immer sagen, ja, sie glühen vor, beziehungsweise sie nehmen sich halt eine Flasche selbst mit oder machen sich eine Teekanne voll oder so.
Mhm.
Boah, sorry, das sind ja auch so Sachen, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Dann brauche ich ja nicht am Weihnachtsmarkt gehen. Ja, so sehe ich das. Aber ich gehe sowieso nicht auf den Weihnachtsmarkt, also jedenfalls nicht auf den Göttinger Weihnachtsmarkt, weil es ist ein unbehagliches Gefühl, wenn man da in so einer eingefärschten Betonsituation steht. Das ist
ich gehe auch gerne mal so in die Stadt.
Mhm.
Wir haben ja hier mehrere Städte bei uns direkt im gleichen Entfernungsradius. Gehen wir auch gerne mal hin, gerade wenn man sagt, man trifft sich da mit Freunden. Alleine, wie gesagt, macht es dann auf so einem Riesending, ja, wenn du kein Schwein kennst, auch keinen Spaß. Aber wenn man gerade mit Freunden unterwegs ist oder sich da verabredet, gehen wir doch gerne mal hin. Da weiß man auch vorher, okay, ja, ist nicht so günstig. Aber was wir letztes Jahr auch gesagt haben, als wir, wie gesagt, da auch gerade in Mainz unterwegs waren und sind dann auch nochmal gemütlich dann durch die Stadt gelaufen und haben da die ganzen kleinen Restaurants auch noch gesehen, beziehungsweise dann nicht Imbiss, aber also kleinere Dinge dann, wo wir auch gesagt haben, das Geld, was du hier für Bratwurst und Glühwein ausgibst, nimmst du am besten und setzt dich da irgendwo hin und genießt in Ruhe dein Essen, ja.
Ja.
Und gehst dann so über den Weihnachtsmarkt und trinkst vielleicht nochmal einen Glühwein oder so, wenn du Wegspuck drauf hast, ja. Mhm. Aber das Geld ist vielleicht gerade bei diesen kleineren Restaurants, ja, oder Dingen da besser angelegt, als dass du da über den Weihnachtsmarkt. Aber das muss ja jeder für sich selbst wissen, ja.
Ja, hast du dein Handy irgendwo in der Nähe liegen? Weil ich habe Indifferenzen auf der Leitung. Stördifferenzen.
Ja, hab ich.
Kannst du das vielleicht ein Stück weiter weglegen?
Ach, ich hatte nur das WLAN aus. Warte mal, ich mach mal Flugmodus.
Das wäre sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ob das alles rausgefiltert wird von unserer Magic-Software.
Sorry, ich hab's jetzt mal ausgemacht. Ich hab da vorhin zwar das WLAN aus, aber ich hatte es noch im Telefonnetz.
Genau, das... Gut, okay, haben wir das auch eliminiert. Ja, also wie gesagt, der Göttinger Weihnachtsmarkt reizt mich auch nicht mehr. Wenn Schnee im Harz liegt, dann fahre ich gerne mal nach Goslar, weil der Goslar Weihnachtsmarkt ist wirklich eine Reise wert. Der ist schön aufgebaut, schön organisiert. Und aufgrund der örtlichen Gegebenheit kommen da sowieso an der Stelle, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, keine Autos hin von Natur aus. Also sind die Sicherheitsmaßnahmen auch etwas anders aufgebaut. Und wenn dann Schnee liegt, ist das wirklich ein sehr, sehr schöner Weihnachtsmarkt. Die Reise lohnt sich dann wirklich. Also von mir aus lohnt sich die Reise. Das ist dann interessant, ja.
Ja, das ist auch das Schöne bei uns wieder, ja, wo du halt wieder sagst, ja, Wald und Urlaubsgebiete, beziehungsweise halt Land, ja, Urlaubsgebiete teilweise. Es gibt ja hier vereinzelt auch Hütten oder auch gerade hier die Wandervereine, die dann die da halt auch so kleinere Weihnachtsmärkte dann veranstalten. Und das ist im Winter natürlich ganz nice. Da ist uns letztes Jahr nur passiert, da sind wir auch hingelaufen zu einem, mitten im Wald, konntest du auch nur zu Fuß erreichen, die Hütte. War auch sehr gut besucht. Mhm. Ja, die hatten auch ein sehr schönes Angebot. Nur da war teilweise halt schon das Essen aus. Ja.
Mhm.
Da hast du dann wirklich nur noch die Bratwurst oder so gekriegt, ja, aber alles andere war dann im Prinzip schon so aus, ja. Hast noch Glühwein und Bratwurst gehabt. Klar, kann man auch mal machen, aber du bist eigentlich wegen was anderem da gekommen, ja. Und aber klar, wenn es so gut angenommen wird, ist ja immer schön, ja.
Ja.
Wie gesagt, dann kann es auch gerne mal aus sein. Es freut mich dann immer dann für die Leute, die es veranstalten oder die da auch alles hinschleppen und das Ganze vor Ort machen müssen, ja, wenn es dann so angenommen wird, ist ja schön.
Ja, so ist es.
Ja.
Gut.
So, aber komm, lass uns mal anfangen.
Dann haben wir auch unser Weihnachtscontent für dieses Jahr untergebracht, wenn wir schon keinen Adventskalender haben.
Und das
machen.
Im November, ne?
Ja, wir sind waren unserer Zeit schon immer voraus. wenn wir schon keinen Adventskalender machen, ja. Aber nächstes Jahr, da machen wir einen. Bestimmt.
Genau.
Nein, aber vielleicht könnte man ja so 4 Sonderfolgen machen, zu jedem Advent irgendwie eine Sonderfolge. Das wäre ja eine Idee. Ne, das kriegt man vielleicht hin auf produktionstechnisch. Also jetzt nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr. Schauen wir mal. Es gab auch einige E-Mails in Form der Gewinnspielteilnahme, wo sich 2, 3 Hörer gemeldet haben, die gesagt haben, wir sollten nochmal eine Sonderfolge zum Thema Backup machen. Ja, Mai.
Entschuldigung.
Ja. Wir reden doch so viel über Backup, muss es denn da noch eine Sonderfolge zu geben? Und er meinte dann, er hat das auch etwas länger ausgeführt, ja, Backup-Strategien etc. hin und her, ja, das haben wir eigentlich alles schon im Laufe der letzten 707 Sendungen vermittelt, würde ich sagen.
Wir streuen immer ja ein bisschen was ein. Ja.
Vielleicht sollte man das mal zusammenfassen, in einer Sendung könnte man machen, aber ja.
Man könnte alles zusammenschneiden einfach.
Ja, aber die Arbeit, das rauszusuchen, ist, glaube ich, aufwendiger, als das kurz nochmal neu aufzunehmen, würde ich sagen. Also alle Folgen nochmal raussuchen, wo das war, ist zeitlich intensiver, als da jetzt nochmal das einzuquatschen sozusagen.
Ja, ich denke mal, es ist ja im Prinzip keine schlechte Idee, inwieweit man da eine komplette Folge oder Sondersendung oder Sonderfolge darüber füllen will, ist halt immer die Frage, wir kriegen sie gefüllt, wir könnten die wahrscheinlich sogar auf 3 Stunden, je nachdem, wie viel du halt auch von diesem komplexen Thema halt abhandeln willst und wie tief du in die Materie gehen willst, könntest du wahrscheinlich 10 Folgen draus machen. Die Frage ist halt immer, wie sinnvoll ist es? Ich denke mal, vielleicht streuen wir einfach die nächsten Wochen nochmal so auch ein paar Begriffe ein, wie zum Beispiel die 3-2-1 und sowas, ja.
Offside-Backups und so weiter.
Ja, wie gesagt, ja. Die 3-2-1-Regel, 3 Kopien, 2 Datenträger und alle unterschiedlichen Medien, ja. Eine von extern und so weiter. Ja, das kann man ja alles machen. Ich denke mal, das ist auch das, was da wahrscheinlich auch so mit so der Gedanke ist, dass einige Begriffe vielleicht dem einen oder anderen Hörer auch nicht unbedingt was sagen, der halt nicht sich damit beschäftigt.
Ja.
Mein Gott, da können wir ja mal drüber reden. Das ist vielleicht wirklich mal so ein Thema, was man außerhalb der Reihe vielleicht wirklich sich mal, oder wir zwei uns darüber unterhalten und dann je nachdem die Folge einfach mal raushauen, wenn vielleicht wir beide einfach keine Zeit haben oder so, dass du da was hättest. Und das würde sich eigentlich anbieten, gerade wenn wirklich Interesse bei den Hörern besteht.
Mhm. Ja. Also 3 E-Mails haben sich auf das Thema bezogen. Ja. Ja. Viele Hörer
nutzen. 3 von Tausenden ist natürlich auch immer so die Sache, aber
ja,
die Dunkelziffer ist ja ein bisschen höher wahrscheinlich.
Wir werden auch diesmal wieder ein Codewort im Gewinnspiel mit einbauen. Das habe ich die letzten Male wieder vergessen, damit die Gewinnspielteilnehmerinnen und Teilnehmer auch hören, das hören müssen und nicht einfach über die Shownotes gehen. Weil ich habe die Vermutung, dass das irgendwie auch wieder in Kanäle gekommen ist, wo es nicht unbedingt reingehört, sagen wir es mal so. Und wir wollen ja schon gerne,
ja,
dass unsere Hörerschaft das gewinnt oder dass auch die Leute, die sich den Podcast anhören, auch das gewinnen und dass nicht irgendwelche Gewinnspielmuttis da was abgreifen und die gar nicht zu unserer Community gehören. Weil das ist ja ein Gewinnspiel für unsere Community und nicht für irgendwelche Leute, die hier gar nicht an unseren Inhalten partizipieren. Ja. Ich hoffe, das habe ich jetzt vernünftig genug ausgedrückt. So ist es. Gut, aber wo du gerade über Datensicherung gesprochen hast, ich habe da habe ich mal wieder so 2 Dinge gemerkt, wie sich Begrifflichkeiten im Laufe der Jahrzehnte fast schon geändert haben oder der Jahre geändert haben. Jahrzehnte ist es jetzt eigentlich nicht. Ich habe einen Podcast gehört mit Oliver Kalkofe. Da ging es um Filme, um Serien etc. Schwerpunktmäßig. Und da ging es auch um Streaming-Dienste. Und dann fing auf einmal an, ich habe das so nebenbei gehört und nicht so hundertprozentig aufmerksam zugehört. Und dann fing auf einmal an, ja, der Streamer. Streamer, was redet er jetzt über Bandlaufwerke? Hatte ich auf einmal gedacht. Für mich ist ein Streamer ein Bandlaufwerk. Und er meinte den Streamer Netflix oder Amazon und wie die Begrifflichkeiten auch sich in den Jahren ändern. Ich meine, der Begriff wird in der Backup-Szene immer noch verwendet. Das ist ein Streamer für das hardwaremäßige Laufwerk oder für das physische Gerät. Aber wie gesagt, heute auch für Videoportale oder Streaming-Dienste letztendlich. Er sagte, ja, beim Streamer sowieso lief das. Er dachte, wie, jetzt kann man auch auf Bandlaufwerken? Naja.
Es werden wieder Videokassetten verschickt.
Ja. Netflix verschickt wieder VHS-Kassetten. Haben sie, glaube ich, noch nie gemacht, aber DVDs haben sie ganz am Anfang verschickt, ja. Das war irgendwie lustig. Haben sie das in Europa jemals gemacht oder haben sie das nur in den Staaten gemacht?
Nee.
Ich glaube, das war nur in den Staaten, wo sie DVDs verschickt haben, ne? Also die haben mal DVDs verschickt, ganz am Anfang.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das Service hier in
Deutschland
oder Europa.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal, gut. Also der Streamer ist jetzt nicht unbedingt mehr das Bandlaufwerk, sondern kann auch der Dienstleister sein. So ist das. Mensch, so alt wie wir sind.
Ja, da sagst du was.
Gut, apropos, aber so alt wie wir sind.
Das ist ja genau.
Gute Überleitung. Vor genau 21 Jahren, das ist eine krumme Zahl für ein Jubiläum, aber das ist mir gerade über die Füße gelaufen im Netz. Nämlich am 21.11.2004 hat der erste Apple Store außerhalb von den Vereinigten Staaten geöffnet oder wurde erstmals eröffnet, nämlich in London in der Regent Street. Tja, Steve Jobs hat ihn persönlich eröffnet. Natürlich nicht alleine mit ein paar Kollegen zusammen, klar, aber er hat ihn da mit eröffnet, ganz klar. Ist, glaube ich, heute immer noch an der gleichen Stelle. Wahrscheinlich hat London auch ein paar mehr. Die werden jetzt nicht nur noch einen haben. Ich kann es nicht auswendig sagen. Ich
wollte gerade, ja.
Ich gehe mal davon aus, dass sie mittlerweile ein paar mehr haben. Ich meine, selbst in Hamburg gibt es mehr als einen oder, ja, also in größeren deutschen Städten gibt es ja mittlerweile mehr als einen offiziellen Apple Store, ja. Ich kenne sie gar nicht alle auswendig und ich kann sie gar nicht alle aufzählen, muss ich sagen. Ich hatte ja immer mal vor, alle deutschen Apple Stores zu besuchen, aber wozu? Was bringt mir das letztendlich? Ja.
Wenn wir ja wenigstens hier dann den Fall hätten, dass jeder Store vielleicht noch so eigenen Merch hätte, dann könnte man da vielleicht mal drüber reden.
So Sammeltassen wie bei Starbucks oder sowas, in Anführungsstrichen.
Ja, T-Shirts, was auch immer, ja.
Ja.
Aber na, inwieweit das aber selbst das irgendwie, ja okay, für den einen oder anderen wahrscheinlich schon, aber ich würde jetzt auch wegen dem Shirt nicht überall extra hinfahren.
Nö, wenn man in der Nähe ist, kann man ja mal reingucken. Genau. Oder wenn man in der Stadt ist. Also wenn ich jetzt in der Stadt bin, wo auch ein, wenn ich in der Stadt bin, wo auch ein Apple Store ist, gehe ich da auch mal rein, ganz klar. Das mache ich. Aber ich fahre jetzt nicht extra durch Deutschland und schaue mir irgendwelche Apple Stores an.
Ja.
Also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich mag zwar Apple, aber so bekloppt bin ich ja dann auch wieder nicht. Nee. Also ich würde ja gerne nochmal zur WWDC fahren. Das würde ich gerne nochmal irgendwie machen. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Da kann ich ja jetzt nicht selbst eingreifen. Das würde ich gerne nochmal tun. Obwohl ich jetzt gerade eingeladen worden bin zur CES. Das erste Mal, dass es da eine offizielle Einladung gab von einem Aussteller. Und ich bin jetzt schwer am Überlegen, ob ich das im Januar machen werde oder nicht. Weil wenn es dann schon eine Pressereise ist und die Kosten auch übernommen werden, ist das natürlich eine Chance, die man nicht jedes Jahr bekommt. Aber aufgrund dessen, was da gerade so in den Staaten abgeht, erfüllt mich das mit Unbehagen, sagen wir mal so. Was man auch von Journalisten gehört hat und gelesen hat, ich weiß es nicht. Ich bin noch am Zweifeln, ob ich das machen soll oder nicht. Keine Ahnung. Und Las Vegas reizt mich eigentlich auch nicht.
Ja, hört man jetzt auch nicht so viel tolle Sachen die letzten Monate aus Las Vegas.
Ja, und in die Wüste fahren, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, genau, den haben wir in die Wüste geschickt.
Naja, es ist ja auch sehr surreal da in Las Vegas. Ne? Also ich war zwar noch nie dort, aber was man so sieht und Dokus sieht, ist ja völlig abgefahren, was da abgeht. Naja, gut, muss ich mir noch überlegen, ob ich da hinfahre oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für die Einladung. Es ist auch ein Freund unseres Podcastes und die Firma ist ein Freund unseres Podcastes. Bestehen aus 3 Buchstaben, mehr sage ich dazu aber nicht. Okay. So. Also, 21 Jahre ist es her. Und wir stehen kurz vor dem Jubiläum. 30 Jahre Toy Story. Hast du geglaubt, dass das schon 30 Jahre oder bald 30 Jahre her sein wird?
Also ich wusste nicht genau, wie viele Jahre es ist, aber dass es halt schon sehr, sehr lange her ist, ja.
Ja, ja, ja. Wahnsinn. Und wenn man sich den Film anschaut, ist ein Klassiker und ich finde, der ist auch sehr gut gealtert. Also da kann man jetzt inhaltlich
definitiv
gesehen
ja, ja.
Nicht großartig meckern. Denkt man nicht, dass er schon 30 Jahre alt ist, ne? Also zeitlos gut gemacht. Wahrscheinlich die Profis kennen sich natürlich damit aus und wissen, dass Animationstechnik und Trickfilm-Animation ein bisschen moderner geworden ist. Also ich kann es jetzt nicht unbedingt unterscheiden.
Ja, vor allem wäre der Film heute wesentlich schneller produziert als damals.
Ja, die hatten ja damals nichts.
Sie hatten nichts.
Ja. Und davon ganz schön viel. Ja, nein, aber es war ja alles sehr technisch gesehen sehr einfach gestrickt, in Anführungsstrichen. Ne? Man muss das immer im Kontext der Zeit sehen. Damals war es der heiße Scheiß.
Genau.
Heute hast du das in der Heimtechnik, das, was die da in der High-End-Produktionstechnik stehen haben, mehr oder weniger. Aber gut, es wäre ja auch schlimm, wenn die Technik sich nicht weiterentwickeln würde. Aber darauf will ich jetzt nicht in erster Linie hinaus. Es gibt nämlich ein unveröffentlichtes Licht, ein Video, was bisher noch niemals gezeigt worden ist, drücken wir es mal so aus, von Steve Jobs, nämlich ein Interview, was jetzt nämlich auf dem Steve Jobs Archive liegt. Und da spricht er so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es zur Gründung von Pixar gekommen ist, wie der Film entstanden ist, etc. pp. Und gibt sehr detailreich Auskunft über Pixar und über den Film Toy Story. Sehr sehenswert, wir verlinken das in den Shownotes. Ja, es gibt doch immer noch Inhalte von Steve Jobs, die so noch nicht in der breiten Masse zu sehen gewesen sind bisher.
Genau, also noch nicht, also das ist auch das, was mich jetzt überrascht hat, als es so durch die Blogs ging, als ich da das ja. gesehen habe, hier bis jetzt nicht veröffentlichtes Video, Steve Jobs Pixar, weil Pixar die Geschichte und auch gerade die Verknüpfung mit Steve Jobs und auch die Entstehungsgeschichte von Toy Story ist ja eigentlich schon gut bekannt. Und das dann, wie gesagt, so ein Interview, aber noch nie irgendwo aufgetaucht sein, das fand ich schon.
Ich meine, man sieht ja immer wieder so kleine Mitschnitte, wo Steve Jobs irgendwo in einer Universität steht, im Vorlesesaal steht und irgendwelche Dinge raushaut oder so kleine Meetings, die irgendwie mitgefilmt worden sind. Das sieht man immer mal wieder, aber das ist ja auch nichts Weltbewegendes in Anführungsstrichen. Und Pixar, Gründung, Hintergrundinformationen, das sind ja eigentlich schon essentielle Interviews eigentlich. Und dass die jetzt niemals oder nicht einer großen Masse zugänglich gemacht worden sind, das wundert mich schon. Ja. Vor allem 30 Jahre danach. Ja. Aber gut. Ist ja gut für die Leute, die sich damit beschäftigen. Oder die da Spaß an Pixar haben. Ja. Das nächste Thema hatte ich eigentlich in der letzten Sendung schon drin, aber ich habe das irgendwie vergessen oder überlesen. Ja,
mir kam es eben beim Lesen so bekannt vor.
Ja, es war eigentlich letzte Woche viel aktueller als heute, aber ich hatte gedacht, naja, über Tesla haben wir lange nicht gesprochen und über Elon Musk haben wir auch lange nicht gerantet, kann man dann mal wieder machen. Und es gibt gute Nachrichten für alle diejenigen, die CarPlay im Tesla vermissen. Die Chancen stehen gut, dass wir das eventuell in den nächsten Monaten sehen werden. Laut einem Bloomberg-Bericht arbeitet Tesla daran, das Ganze zu implementieren und das Ganze einzubauen und auszurollen. Allerdings kein CarPlay Ultra, sondern nur ein klassisches CarPlay, was ja schon mal ein guter Schritt ist. Und auch halt nur in der üblichen CarPlay-Form, wie wir es bisher kennen. Und das zeigt mir, oder das liegt ja eigentlich auch auf der Hand, dass Tesla mehr oder weniger auch so ein bisschen die Fälle wegschwimmen, was so die Absatzzahlen beanlangt. Und man sieht ja auch, wenn man sich das genau anschaut, dass es da relativ mau aussieht, ne, absatztechnisch bei Tesla.
Ja, wobei ich denke nicht, dass eine CarPlay-Integration das Ruder jetzt dermaßen rumreißen könnte bei Tesla.
Es könnte ein bisschen was bringen. Ja,
und frage mich, wieso dann jetzt auf einmal?
Ja, ich denke, das wird ein Grund sein, dass die Absätze halt nicht vernünftig sind, ne? Dass die Autos sich schlecht verkaufen, dass sie derzeit sehr viel auf Halde produzieren etc. pp.
Ja, wobei bis jetzt oder bis zu den Problemen und dann ja auch dem quasi Boykottaufrufen Teslas gegenüber war es ja kein Problem für den Erfolg von Tesla, dass sie keine CarPlay-Unterstützung hatten, sondern ihre eigenen Lösungen ja für die Integration oder für das Nutzen zum Beispiel von Apple Music ja angeboten haben. Deswegen, ob das jetzt wirklich dann so für mehr Verkäufe sorgen könnte, ich weiß es nicht. Die Frage ist auch, inwieweit zurück könnte oder wird das dann halt auch als Update angeboten? Das ist die andere Frage. Und oder wäre das auch wieder ein kostenpflichtiges Angebot? Ist auch die Frage.
Könnte ich mir bei Tesla durchaus vorstellen, dass das dementsprechend
ja, dann mal ein Abo irgendwie rausgehauen. Wobei, das ist eins der wenigen Abos, mit denen ich mich vielleicht bei einem Auto noch anfreunden könnte. Wenn du sagst hier, du hast zwar dein Autoradio mit drin, aber CarPlay würde, keine Ahnung, nochmal einen Zehner im Monat kosten. Ob ich das dann wirklich machen würde, ja, wäre stark abhängig davon, welcher Autohersteller es ist.
Ja.
Ob ich bereit wäre, das zu akzeptieren. Ansonsten bin ich nach wie vor vom Mehrwert, den mir CarPlay bietet, überzeugt. Mhm. Deswegen wäre das eins der wenigen, wo ich mir das noch überlegen könnte, das zu machen. Aber nochmal einen Zehner zu bezahlen, um dann CarPlay nutzen zu können im Auto, wo ich für andere Dienste, die ich dann eigentlich nutzen will, auch schon bezahle im Monat. Wie gesagt, das ist ein Tough Sell und wäre stark abhängig von Fahrzeug und Fahrzeughersteller.
Ja, so ist es.
Ja. Und da wäre Tesla nicht oben mit bei, muss ich auch ehrlich sagen.
Zum aktuellen Zeitpunkt käme die Marke Tesla sowieso für mich nicht in Frage, solange Elon Musk da die Fäden zieht. Das kann ja sein, dass es sich in Zukunft ändern wird, dass er Tesla verkaufen wird oder dass da ein anderer CEO hinkommt, der eine andere Einstellung hat oder der ein anderes Auftreten hat oder eine andere Ideologie hat. Aber solange Elon Musk das Ruder in der Hand hat, käme die Marke Tesla für mich nicht in Frage. Ich will es jetzt nicht kategorisch ausschließen, wie gesagt. Es kann sich ja in Zukunft einiges ändern in dem Konzern. Oder ich hoffe mal, dass sich da was ändern wird, weil Elon schadet der Marke mehr, nach meiner Meinung, als er der Marke zugänglich oder als er der Marke gut tut. Das ist so. Aber gut, interessant. Ich bin gespannt, was mit CarPlay bei Tesla passieren wird. Schauen wir mal. Und halt wichtig ist auch, was du eben gerade gesagt hast, ob es auch die alten Fahrzeuge bekommen oder die schon unterwegs sind, die Fahrzeuge, die verkauften Fahrzeuge. Das ist ja auch entscheidend, finde ich.
Ja, da hat Tesla in der Vergangenheit ja eigentlich viel richtig gemacht, aber das muss man halt.
Also die Fahrzeuge wurden ja immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Man hat ja sehr viel mit Software-Updates gemacht. Da ist Tesla ja relativ gut unterwegs gewesen. Aber naja, egal. Ich möchte jetzt nicht über Elon Musk abranten, weil da gibt es andere Kollegen, die machen das abendfüllender und besser recherchiert. Verweise auf den Kollegen Pallenberg, der hat einen hervorragenden YouTube-Kanal zu dem Thema. Ich kann mir das auch nicht komplett angucken, nicht wegen dem lieben Sascha, alles super, alles toll, aber diese Inhalte, es ist einfach zu viel Bad News, zu viel Scheiße, das macht einen ja kaputt, wenn man sich das anguckt. Wenn man sich das gibt, was da abgeht, ganz, ganz schlimm. Und irgendwann ist man dann auch seelisch so angefressen von dem Scheiß, dass man das nicht mehr ertragen kann. Ja. Dann baut man seine interne Nachrichtensperre auf. Ist so. Gut. Lass uns nochmal über das iPhone Fold sprechen. Da haben wir lange nicht drüber gesprochen. Es gab lange keine neuen Informationen. Und mittlerweile gibt es da angeblich relativ detaillierte Informationen zum Akku oder zum Fassungsvermögen oder zur Größe oder zur Kapazität des verbauten Akkus. Und angeblich soll es der größte Akku sein, den Apple jemals in ein iPhone reingeklöppelt hat. Er soll zwischen 5400 und 5800 Milliampere-Stunden Kapazität haben. Und Fokus bei dem iPhone Fold soll Akkukapazität, also Energiemanagement sein und die kompakte Bauform. Eigentlich Dinge, die sich widersprechen. Ne? Kompakte Bauform und Akkukapazität.
Ja, okay. Guck dir das iPhone Air an. Wo du ja mittlerweile hier in dem, ich hab schon wieder vergessen, wie sie jetzt mittlerweile den Bump nennen.
Plateau.
Das ist Plateau, genau, wo du ja fast die komplette Handytasche mittlerweile im Plateau drin hast. Mhm. Da kannst du ja sehr viel Batterie ja dann entsprechend auch unterbringen. Mhm. Wenn du das ja ähnlich machst wie beim iPhone Air jetzt mit dem Fold. Du hättest zum Beispiel im Plateau den Hauptteil der Technik und hättest dann in der einen Hälfte wirklich nur Display
und Akku.
Geht schon einiges. Auch wenn das Gerät sehr dünn ist, kannst du da ordentlich trotzdem noch Akku reinpacken. Von daher, ja.
Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das Gerät sich materialisieren wird.
Ich bin halt nur sehr skeptisch, gerade weil das iPhone Air mit der Kameratechnik ja so das eingeschränkt ein oder andere, ist. Eingeschränkt ist. Dass es da nicht wesentlich besser werden würde beim Fold. Beziehungsweise wenn es beim Fold wesentlich besser werden würde, ja, wo man dann wieder sagt, ja, da hat Apple aber am falschen Ende gespart, beziehungsweise musste da ja noch Luft nach oben lassen für andere Geräte. Das eine zieht ja das andere immer an News mit sich. Wobei Gerüchte ja, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen in anderen Folgen, beim iPhone Air ja sagen, mit dem Grund, ja, warum ja die Verzögerung wäre, dass sie halt da an der Kameratechnik arbeiten.
Ja.
Also für den iPhone Air Nachfolger.
Naja.
Deswegen besteht da ja Hoffnung beim Fold, dass das besser machen würde. Aber nach wie vor bin ich da immer noch ganz skeptisch, vor allem was die Preisgestaltung betrifft.
Die Preisgestaltung und natürlich auch, ich sage es ja immer wieder, aber sie müssen sich an dem technologischen Stand der Dinge der Mitbewerber messen. Und das ist nach meiner Meinung im Moment Samsung, die Nase da vorn haben, oder Samsung setzt da eine ganz starke Duftmarke.
Und Samsung dürfte gerade im Bereich des Folds Marktführer sein.
Ja, und an dem Gerät müssen sie sich messen lassen. Das ist meine Meinung dazu. Letztendlich kann man sagen, vielleicht so ein paar kleine Abstriche kann man machen. Aber man sieht ja, dass sie diese Abstriche auch nicht zu groß gestalten dürfen, weil das iPhone Air, das ist ja nun wohl nicht so gut angekommen. Da hat man wahrscheinlich die Abstriche ein bisschen zu groß gemacht und so groß gemacht, dass es halt auch dafür sorgt, dass die Absatzsätze nicht so sind.
Die Frage ist halt, hat man wirklich da zu viele Abstriche gemacht oder ist einfach das 17er im Vergleich zu gut? Ja.
Von der Seite kann man es auch sehen. Klar, ist eine Perspektive. Ich zum Beispiel freue mich sehr, Vorteil, dass das 17er so gut ist. Ne?
Weil wenn der einzige Vorteil des Geräts ist, ist es dünner. Sorry, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich dann zu diesem Gerät greife.
Zumindest für mich nicht. Und es war wahrscheinlich für viele andere auch nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium, sich für das Gerät zu entscheiden.
Und man konnte es ja im Prinzip auch schon absehen, ja, dass der Markt anscheinend da nicht unbedingt so
zyklisch auf Samsung,
den Erfolg von Samsung, genau. Ja. Es gibt viele andere Hersteller, die gerade auch sehr dünne Geräte im Angebot haben, im Android-Bereich, die sich verhältnismäßig okay verkaufen.
Mhm.
Aber das ist anscheinend nicht unbedingt das, was jetzt Samsung-Käufer erwartet haben. Wahrscheinlich auch für das Geld.
Mhm.
Du kriegst ja im Prinzip weniger für mehr Geld.
Mhm.
Dasselbe Problem hat Apple. Und ich denke, für einen anderen Preis wäre da durchaus ein Markt da. Das Problem ist halt, dass im Premium-Bereich, ja, und das ist ja, jetzt mache ich das Fass auch schon wieder auf. Das ist ja auch die News, die du momentan von Mercedes hörst.
Ja.
Inwieweit das dann auch wieder der richtige Schritt für Mercedes ist, ist die andere Frage, dass man da wieder sagt, okay, wir müssen dann doch vielleicht auch ein günstiges Angebot für unsere Kunden haben, obwohl sie vorher gesagt haben, wir gehen in Premium oder wir konzentrieren uns komplett aufs Premium-Geschäft, ja. Und jetzt, egal. Wie gesagt, das ist schon wieder das falsche Fass. Aber ich denke, wie gesagt, Samsung und Apple haben es auch gemerkt, dass, klar, sie haben die Geräte im Premium, oder Apple hat ja im Prinzip nur Premium. gucken wir mal vom SE, sondern vom E.
16E.
Ist ja nur noch E. Mal abgesehen sind sie ja wirklich, und selbst da sind sie ja eigentlich Premium. Ja, wenn man mal guckt, wie das Gerät sich preislich platziert im Vergleich zum Android-Wettbewerb. Die Kunden, weniger für mehr Geld ist halt schwierig, ja.
Das 16E.
Selbst wenn das Ding so Premium ist, wie es sein will, ja, das ist halt echt, gerade auch aktuell in der Marktsituation, ist es einfach schwierig.
Das 16E hat ja angeblich auch aktuell Probleme, Absatzschwächen.
Das ist ja das zweite Sorgenkind anscheinend.
Ja, aber ich sage auch mal so, das liegt nicht unbedingt daran, dass das Gerät schlecht ist, sondern es liegt einfach daran, dass die neuen Geräte, die rausgekommen sind, einfach sehr gut sind.
Hm.
Und am Anfang, glaube ich, ist das Gerät auch besser gelaufen, wo es ganz neu war. Und mittlerweile ist es halt technologisch gesehen nicht mehr das ganz große Ding, auch vom SoC her gesehen. Und da sind wir wieder beim 17er. Das 17er ist einfach ein verdammt guter Deal, ja? Was da alles drin steckt und was man dafür das Geld bekommt.
Und auch nach der ganzen Zeit ist sich da die Presse und die ganzen YouTuber und Blog-Kollegen sind sich da ja einig, ja? Das 17er passt. Ja.
Ja. Und selbst wo es dann immer so Tipps gab, naja, ihr könnt ruhig das Jahresvorgängermodell kaufen, ist auch okay, die Abstriche sind da gar nicht so groß. Mittlerweile sagt man, gerade bei dieser Generation, kauft euch lieber kein 16er, die Abstriche sind einfach zu groß gegenüber dem 17er. Ja, und das stimmt auch. Allein das Display, aber gut, das wissen wir ja alle.
Ja, Pro ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Da hatten ja einige dazu, sich lieber das 16er zu holen, als jetzt das aktuelle 17er. Aber klar, in der Standardserie ist es halt.
Pro-Markt ist noch was ganz anderes. Ja, also ich bin sehr mit meinem 17er zufrieden und das konnte ich glaube, das ist das iPhone, was mich am, also ich hätte ja nun einige iPhones, ich habe zwar jetzt nicht alle Generationen mitgemacht, habe wahrhaftig sehr viel ausgesessen, aber von den iPhones, die ich bisher am Start hatte, ist das immer derzeit auf Platz 1, muss ich sagen. Das Gerät, was mich derzeit am, oder bisher am, das mir bisher am besten gefallen hat. So ist das. Gut. Kommen wir zum nächsten Sorgenkind. Mal wieder. Das ist auch so ein Dauerbrenner-Thema, was sich durch unsere Sendungen zieht. Mich wundert, dass da keine Nachfrage kam, dass wir da nicht mal eine Sondersendung zu machen sollten. Nämlich zum Mac Pro. Da hat der Mark Gurman mal wieder einen ganz dollen Otto rausgehauen. Da hat er nämlich gesagt, ja.
Ja, genau, nicht nur er, das
kam dann, er hat damit
zwei,
angefangen.
Drei anderen Quellen.
Ja. Ja.
Aber ja, also ich, na okay.
Und viele
sag erstmal, worum es geht.
Viele haben das dann ja auch aufgegriffen und die plappern ja natürlich gerne nach, was Mark Gurman sagt. Wir machen das natürlich auch, geben aber meistens noch unseren eigenen Senf dazu und unsere eigene Meinung. Er hat gesagt, der Mac Pro ist weitgehend abgeschrieben, zumindest intern, und es wird keine signifikante Produkt oder es wird kein signifikantes Produktupdate geben. Die Zukunft und die Gegenwart, die liegt im Mac Studio. Und der Mac Studio wird dann M5 Ultra bekommen, etc. Und ob das der Mac Pro im nächsten Jahr bekommen wird oder wie signifikant das Update sein wird, das steht in den Sternen, in Anführungsstrichen. Oder es ist kein, ich meine, es ist immer die Frage, was ist ein signifikantes Update? Es kann ja natürlich auch sein, dass sie das Ding einfach so nebenher laufen lassen und kloppen da den M5 Ultra rein. Das wäre die einfachste Variante oder die Variante, wo sich vielleicht so die Masse mit committen könnte. Aber wenn dann noch nicht mal mehr ein M5 Ultra reinkommt, wenn das Gerät irgendwie daher dümpelt, dann soll doch Apple die Eier in der Hose haben, das Ding einzustellen und zu sagen, es gibt keinen Mac Pro mehr.
Vor allem das auch klar zu kommunizieren.
Genau.
Sorry, das ist doch das, was mir am meisten gerade beim Mac Pro Bauchschmerzen macht, ist, dass da von Apple nichts zu vernehmen ist. Wir setzen aktuell den, oder es ist ja immer noch der Zweier, der drin ist.
M2 Ultra, genau.
Genau, du hast da sonst gar nichts, ja. Du hast, wie gesagt, ich hatte eben schon so angesprochen, dass zwei, drei andere Quellen das ja auch berichtet haben. Und da ist dann auch die Rede davon, ich glaube, Garmin hatte es auch noch erwähnt, dass Apple, oder dass für Apple die Zukunft in dem Bereich anscheinend der Studio ist.
Ja.
Dann sollen sie sich dazu committen.
Genau.
Ende.
Klare dann Kommunikation, fertig.
Genau. Klar ist es schade, gerade weil viele Pros ja doch gerne den Tower haben und da halt auch die Möglichkeiten nutzen, die halt geboten werden. Nur das Problem an der Sache ist doch alleine schon, wenn du mal guckst mit den Grafikkarten, du kannst ja noch nicht mal sagen, okay, ich hole mir eine 5080.
Ja, oder 5090 im besten Fall.
Und steck die da rein.
Ja.
Genauso, ja, ich hole mir eine Topkarte von AMD. Ja,
funktioniert nicht.
Und da, wie gesagt, und dann nur die anderen Erweiterungen, die du intern da irgendwo noch ausprobieren oder verwenden, nicht ausprobieren, aber verwenden kannst. die drei, vier Kunden, aber dann, wie gesagt, committet euch dazu, steht dazu, sagt den Herstellern, setzt auf eGPU, beziehungsweise auf externe Gehäuselösungen für die Karten. Ihr habt da mit Thunderbolt, mit der aktuellen Generation, habt ihr da super technische Möglichkeiten, um das auch extern anzuschließen. Macht da ein paar nice Gehäuse dafür, ja, und Ende Gelände. Aber den jetzt hier weiter noch zu verkaufen mit dem M2 Ultra und da einfach nichts zu sagen und den da so nebenher laufen zu lassen, ach, sorry. Da kannst du, oder da kann ich so viel Apple-Freund sein und auch im Prinzip von, oder den Wunsch haben, dass diese Familie oder dieses Segment am Leben bleibt und entsprechend gepflegt und gehegt wird. Aber wenn da von Apple nichts kommt, sorry, dann.
Wenn ja noch nicht mal das Mindestmaß erfüllt wird, dass eine aktuelle CPU oder ein aktueller SoC reinkommt, da hätte man zumindest den gleichen SoC reinklöppeln können wie im Mac Studio. Dann hätte man immer noch sagen können, es ist ein bisschen halbherzig, weil es unterscheidet sich ja großartig nicht, abgesehen von den paar Erweiterungsmöglichkeiten.
Genau.
Aber dann würde man wenigstens sehen, ja, er ist technologisch auf Augenhöhe mit dem Mac Studio. Aber im Moment ist ja nichts, das Ding kannst du nicht empfehlen, dass das jemand kaufen soll. Es sei denn, er braucht unbedingt diese eine spezielle Audiokarte, die nur in dem Mac läuft. Und aber das ist eine so spitze Zielgruppe. Und das könnte man, wie gesagt, auch mit einem vernünftigen, abgestimmten externen PCI-Express-Gehäuse auf Thunderbolt 5-Basis erledigen. Dann hätte man das auch gelöst. Ja, also da wünscht man sich von Apple mehr Klarheit. Und der Pro-Markt für Apple ist ein wichtiger Markt, würde ich sagen.
Vor allem nach der Aussage, sie committen sich dazu.
Ja.
Für uns, ja, und der LKW muss da sein und hier und dann, wie gesagt, hast du jetzt wieder dasselbe. Na, okay. Würde ich mich da aufregen?
Ich meine, was mich in den letzten Monaten gefreut hat, dass sie sich klar zum Mac Mini committed haben. Das war ist ein tolles Upgrade gewesen, ein toller Rechner. Aber genauso würde ich es mir wünschen, dass sie sich entweder zum Mac Pro committen oder sagen, wir nehmen das Ding vom Markt. Der Mac Studio ist unser Pro und das auch öffentlich sagen. Ganz klar. Und dann kann sich der ganze Pro-Markt darauf einrichten und kann sagen, das ist was für uns, wir kaufen Studiogeräte oder wir gehen in die Windows-Welt, weil wir da andere Möglichkeiten haben. Was auch immer. Punkt.
Ja, mich würde sowieso mal die Frage interessieren, wie stark der Mac Pro-Markt geschrumpft ist in den letzten 10 Jahren. Wie viel Pros alleine mit Apple Silicon in die Windows-Welt gewechselt sind, alleine schon aufgrund der Möglichkeit des RAM-Upgrades. Apple Silicon hast du ja die Problematik mit dem, unter anderem ja mit dem RAM. Wie gesagt, die alleine deswegen, weil sie für ihre Anwendung, für das, was sie mit der Maschine machen, entsprechend zumindest mal am Anfang mehr RAM gebraucht haben als das, was geht mit Apple Silicon. Oder aber gesagt haben, sorry, aber bei der Menge an RAM, die ich brauche, alleine der Preis, okay, aktuell RAM-Preise nochmal ein anderes Thema, aber alleine der Preis, ja, rechtfertigt nicht, oder steht für mich in keinem Verhältnis mehr da Apple Silicon. Da gab es wahrscheinlich einen oder anderen, der gesagt hat, okay, Apple und macOS hin oder her, aber alleine, ja, die Dollarzeichen, ja, sorry, das tut so weh. Ja, zumindest mal testweise hole ich mir mal einen PC, ja, den ich mir hier hinstelle. Stark abhängig auch davon, klar, mit welcher Software du gearbeitet hast, ja, vieles ist ja plattformübergreifend verfügbar. Da musst du auch nicht groß umlernen, wenn du umsteigst. Vom OS mal abgesehen und von deinen Workflows, die du hast.
Ja, aber es gibt ja, wie gesagt, Anwendungen und es gibt ja auch Anwender, die sind einfach nur in ihrer Adobe-Welt gefangen und da ist mehr oder weniger das OS, was da unterliegt. Ja. Ich will jetzt nicht sagen sekundär, aber es spielt eine untergeordnete Rolle, sagen wir es mal so. Ob der jetzt Photoshop auf dem Mac macht oder Photoshop auf dem PC.
Ja, oder die ganzen anderen.
Oder Premiere. Oder.
Aber mit gefangen hast du schön gesagt.
Ja, also es ist jetzt nicht mehr so.
Bei Adobe ist die Problematik ja eine ganz andere. Klar kannst du sagen, ich bin Pro und für mich rechnet sich das Abo, ja.
Und Adobe hat im Moment ganz andere Probleme, nachdem Canva ja gesagt hat, wir machen das jetzt alles erstmal kostenlos, oder wir machen die Software kostenlos, ist da ja ein Aufschrei durch die ganze Szene gegangen. Und ich glaube, bei Adobe brennt ganz schön der Kittel im Moment.
Ja, hier, ne? Ja. Deswegen, das ist schon wieder ein ganz anderes Fass. Ja. Ne?
Und gut, ich will mich jetzt nicht zu Adobe äußern.
Das machen wir
jetzt lieber nicht. Da habe ich jetzt auch ganz andere. Egal, könnte ich auch warnten. Nein, ich mach's nicht.
Ja, deswegen habe ich gesagt, mit gefangen hast du das schon schön ausgedrückt. Ja.
Nein, ich kenne auch so ein paar Leute, die bei Adobe arbeiten und ich habe da so ein paar kleine Insights und in was für einer Dekadenz, die da leben, in ihrer kleinen Welt und egal, ich sag jetzt da nichts zu. Nein, ich halte inne. Ne? Ich bin ja kein investigativer Journalist, auf keinen Fall. Also, wie gesagt, entweder sollen sie das Ding weiterlaufen lassen und sollen zumindest die gleiche SoC-Geschichte reinstopfen, wie sie es ja auch getan haben, wo der Mac Studio noch auf Augenhöhe war. Also da war ja noch eigentlich die Welt in Ordnung. M2 Ultra gab es im Mac Studio, M2 Ultra gab es im Mac Pro. das war ja noch relativ okay. Aber dann fing es ja an, nachdem es keine Updates gab. Und jetzt ist es einfach Zeit, sich zu irgendwas zu bekennen. Entweder hopp oder top. Weiterlaufen lassen
alleine,
oder nicht.
Alleine auch mit der Prozessorentwicklung, die sie haben.
Ja.
Dass du dann vor allem in der Prozessorgeneration hast, wo du diese Möglichkeit, einen Ultra draus zu machen, gar nicht erst vorgesehen hast. Dass man sagt, okay.
Du meinst, dass es keinen M4 Ultra gibt zum Beispiel?
Genau.
Gibt, ja.
Dass du sowas machst und deine, okay, Mac Pro, klar, nicht jährlich Upgrade und wie groß ist der Unterschied zwischen den einzelnen Generationen, wie viel Zugewinn hast du da wirklich, ja, bla bla bla, okay, kann man machen. Aber dass da
ja, das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Also da sollte man mehr Klarheiten schaffen, aber
gerade in dem Bereich, wie gesagt, du hängst da noch auf dem M2 Ultra fest.
Ja.
Ich kann mich da nur wiederholen nach den Aussagen, dass sie sich halt dazu wirklich committen wollen, ja, und dass der Mac Pro auch bei Apple jetzt eine Zukunft hat, ja. Und dann schläft das Ding da den Dornröschenschlaf aktuell vor sich hin.
Es ist genauso, wie das Display da in Dornröschenschlaf schläft. Dieses Pro-Display XDR ist tierisch veraltet.
Ja, dass du das nicht jährlich updatest, okay.
Ja, aber es,
aber
ist
es
ja,
wird jetzt auch langsam Zeit.
Das ist, ja, glaube ich, jetzt 6 Jahre alt. Und hat,
das, ja,
da hätte man zumindest mal eine aktuelle Thunderbolt-Technologie reinstopfen können und das ein bisschen
selbst upgraden die, können. Selbst die Kopfhörer haben USB-C bekommen, ne?
Naja, ist ja, Thunderbolt 3 ist ja auf USB-C-Basis. Es steckt ja immerhin schon USB-C-Port drin im Thunderbolt Pro Display XDR.
Nee, ich meine von Lightning auf
USB-C. Ach so, ja, ja,
da,
ja,
ja.
Nein, aber das Display ist genauso. Das kann man ja noch irgendwo ein bisschen verkraften, wenn man sagen kann, ja, okay, kauft euch dann in dem Bereich andere Produkte von anderen Herstellern. Aber da hätten sie dann zumindest auch mal den Preis etwas korrigieren können. Auch das ist nicht passiert. Ah, naja. Egal. Also die Pro-Kategorie, zumindest im Desktop-Bereich, die schwächelt oder die macht mir Probleme und Sorgen. Zum Beispiel bei uns in
der Uni. Der Mac Pro macht mir Sorgen.
Ja, zum Beispiel bei uns in der Uni darf kein Mac Pro mehr angeschafft werden.
Ja, das ist richtig so.
Nur noch mit schriftlicher Begründung. Und das wird dann nochmal geprüft, ob das auch wirklich Hand und Fuß hat, weil das kannst du nicht mehr kaufen im Moment. Hm? Gut. Kommen wir zum nächsten Thema, was auch so ein bisschen in die Mac Pro-Geschichte mit eintreten könnte. Obwohl der Mac Pro mit dem Feature nicht kompatibel ist. Weil ihm fehlt Thunderbolt 5. Dazu braucht man dringend Thunderbolt 5. macOS 6.26.2 bekommt ein Mac Cluster Update oder eine Mac Cluster Funktion via Thunderbolt 5. Jetzt werden clevere Leute sagen, ja, das ist aber schon mit Third-Party-Software möglich. Ja, ist es. Habe ich selbst in der Universität ausprobiert. Haben wir selbst im Einsatz gehabt. Haben das dann allerdings nicht in der breiten Masse ausgerollt, weil es nicht so hundertprozentig stable funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. In dem kleinen Setup, wo wir das getestet haben, hat es funktioniert. Aber ich sag mal so, auch nicht so, wie man es eigentlich von Apple gewohnt ist oder war. Liegt auch daran, weil es nicht von Haus aus drin steckt. Wir haben da die Software EXO benutzt. Das kommt von der Firma EXO Lab. Und damit konnte man halt via Thunderbolt 5. Natürlich mussten die Rechner dann auf Thunderbolt 5 kompatibel sein, um halt auch die Geschwindigkeiten zu realisieren, einen Cluster auf die Beine zu stellen. Und von daher ging das halt auch nur mindestens mit den M4 Pro Mac Minis, weil da gibt es ja dann erst Thunderbolt 5. Und das soll jetzt aber von Haus aus implementiert werden in macOS. Oder es ist schon drin, in der Beta steckt es schon drin. Und dann wird man mal sehen, wie man das dann umsetzen kann. Das ist eine Funktion, die mich extrem neugierig macht. Und das werden wir sicherlich auch nochmal testen. Und wenn man da so einen kleinen Cluster hat, man kann das natürlich dann auch mit Mac Studios machen. Wenn man da jetzt 4 hoch ausgerüstete Mac Studios zusammenschaltet, oder auch mehr. Ich glaube, 4 geht, also bei ExoLabs haben wir es mit 4 ausprobiert. Ich glaube, bei Apple sollen es dann auch 8 sein, die man zusammenschalten kann. Dann hat man da schon ein kleines KI-Power Pack, sage ich jetzt mal, wo man dann auch sehr, sehr viel lokal mit realisieren kann, mit lokalen Modellen etc. pp. Ja, schauen wir mal. Bin ich gespannt drauf, wie das dann in der Realität aussehen wird. Gut, kommen wir zum Highlight der Woche für mich. Und das zeigt uns mal wieder, es sind so die kleinen Dinge, die Apple bewegt oder die Apple verändert an ihren Produkten und wo sie sich sehr viel Gedanken drüber gemacht haben. Nämlich hat iFixit den USB-C-Port vom iPhone Air untersucht und sie haben festgestellt, dass man da jetzt nicht das Verfahren gewählt hat, was alle bisher vermutet haben, dass man dieses Binder-Jetting-Verfahren genommen hat. Im Endeffekt ist das ein, mal grob ausgedrückt, ein Verfahren, wo man Pulver nimmt, Metallpulver, Titanpulver und daraus dann den USB-C-Port druckt, sondern man ist hier auf mikroskopisch feine 3D-Strukturen gegangen. Und wenn man sich das unter einem Mikroskop anschaut, wenn man das Ganze zerlegt, dann sieht es so aus, dass man da eine kettenartige Struktur hat, eine kreisförmige kettenartige Struktur, die misst nur 50 Mikrometer, was feiner ist als ein Haar, als ein menschliches Haar. Und das sind Herstellungsmechanismen oder Verfahren, die bisher in der 3D, in dem 3D-Bereich zumindest in der Massenproduktion noch nie im Einsatz gewesen sind. Und das setzt Maßstäbe. Also das ist, ich habe da jetzt viele Berichte drüber gelesen und viele Beiträge drüber gelesen, auch speziell diesen hervorragenden Beitrag von iFixit, dass das ein Verfahren ist, was aus der Medizintechnik kommt und was 2018 das erste Mal in einem Bericht vorgestellt worden ist, in einem medizinischen Paper vorgestellt worden ist und was jetzt quasi bei Apple in der Serienproduktion Einzug gehalten hat. Vorteile sind halt extreme Stabilität. Relativ günstiges Herstellungsverfahren, weniger Materialaufwendung für diesen Anschluss und man bekommt halt dieses kleine Produkt sehr, sehr, sehr stabil, wesentlich stabiler als mit dem Binder-Jetting-Verfahren. Ja, aber da sieht man mal wieder, dass kleine Revolutionen in Anführungsstrichen bei Apple in ganz kleinen Bereichen stattfinden und viele sagen jetzt, ja, wozu macht man diesen Aufwand? Ja, dieser USB-C-Port ist natürlich nicht nur im iPhone Air verbaut oder im Moment schon, klar, aber er wird natürlich in Zukunft auch bei allen anderen Geräten verbaut werden, Stichwort dem iPhone Fold. Weil ich denke, sehr viele Komponenten, was wir jetzt im iPhone Air gesehen haben, wird dann auch im iPhone Fold Einzug halten. Da haben ja auch schon viele drüber spekuliert. Ja. Aber bei diesem USB-C-Port bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was spricht dagegen, dass das irgendwann auch in MacBook Pros, MacBook Airs Einzug halten wird? Weil wenn man sowas entwickelt, sowas in der Produktionsarchitektur etabliert, dann macht es auch Sinn, dass man sowas in der Massenproduktion, also in anderen Produktkategorien einbaut. iPad Mini zum Beispiel, das soll ja auch dem nächsten Update bekommen. Ja, interessant. Zumindest das hat uns das iPhone Air gebracht. Einen revolutionären USB-C-Port.
Das ist zwar nicht alles, aber ja.
Ja, ein bisschen Polemik muss sein. So, kommen wir zum Fall Tim Cook. Das hat ja diese Woche auch wieder für Aufsehen gesorgt in der Apple-Szene. Es gab da einen sehr ausgiebigen und sehr langen Financial Times Bericht und da ging es darum, dass Tim Cook wohl nächstes Jahr schon in Rente gehen könnte. Ja, er könnte auch dieses Jahr schon in Rente gehen, wenn es darauf ankommt. Also das ist ja nun seine freie Entscheidung. Aber sie haben das mehr oder weniger recht direkt lanciert, sage ich jetzt mal, und haben das recht deutlich geschrieben. Und das war schon sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Und um das jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, haben dann viele darüber berichtet im Nachgang, dass das einfach ein Test gewesen ist, um so zu sehen, wie die Börse reagiert und dass sogar Apple in diesen Bericht involviert gewesen ist. Dass das einfach ein gesteuerter Bericht gewesen ist, der in Zusammenarbeit mit Apple entstanden ist, mehr oder weniger, oder hinter dem Vorhang gesteuert wurde von Apple. Und das glaube ich in gewisser Form schon. Ob da jetzt unbedingt Apple mit direkt im Boot gesessen hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass das ein Testballon gewesen ist, um zu schauen, wie die Börse reagiert, wie die Anleger reagieren. Wenn das so ein bisschen konkreter formuliert wird in einem Bericht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das zur gesamten Übergabestrategie gehört. Weil es ist ja jetzt nicht hier ein Tante-Emma-Laden, der irgendwie übergeben wird, sondern das ist ja nur ein Weltkonzern, der da übergeben wird. Und da ist natürlich so ein Testballon, denke ich, sehr sinnvoll, um zu schauen, was passiert. Und dieser Übergabeprozess hat ja Tim Cook auch schon gesagt, das hat er öffentlich mal zugegeben, das ist ja ein Prozess, der von langer Hand geplant wird. Es gibt ja verschiedene Mechanismen, es gibt verschiedene interne Kandidaten etc. Und das ist ja ein Prozess, der schon lange angestoßen worden ist und der einfach läuft. Und ich glaube, dass das einfach auch zu dem Prozess gehört, der Übergabe, dass so ein Testballon einfach mal aufgeblasen wird. Und ob das so nächstes Jahr ist, dass er in Ruhestand geht oder das Jahr darauf, das sind ja nur noch Monate. Und der Prozess ist im vollen Gange und es ist, denke ich, nur eine Frage der Zeit, dass er das Ruder abgeben wird. Ist meine Meinung. Weil Mark Gurman hat geschrieben, ja, das ist schon lange nicht so weit. Er ist jetzt 65 geworden am 1. November. Und ich glaube nicht, dass er bis 70 noch machen wird oder machen will. Das glaube ich nicht. Ich denke, im Zeitraum von 12 bis 24 Monaten wird die Übergabe stattfinden. Ist meine Prognose. Vermute ich.
Ich habe ja auch die ganze Zeit immer gesagt, ja, der wird noch ein bisschen machen. Aber mit der Berichterstattung und auch mit dem, was man von ihm die letzten Monate jetzt sieht und hört, glaube ich nicht, dass er da noch sehr lange wahrscheinlich den Posten ausfüllen wird.
Was meinst du, Akzeptanz der Anleger? Weil die dürfte ja sehr hoch sein, weil die Zahlen ja brillant sind zum jetzigen Zeitpunkt.
Ich denke, der eine oder anderen Gruppe wird sein öffentlicher Auftritt momentan dann im Auge sein.
Kommen wir gleich noch zu, ja. Mhm.
Genau. Mhm. Die sich da gerade weil er ja oder persönlich auch betroffen ist, die sich da ein bisschen mehr Engagement und gerade in Bezug auf die Trump-Regierung mehr Widerworte wünschen würden.
Ein bisschen mehr Rückgrat.
Und ich denke, er ist da vielleicht müde geworden. Und oder aber der Druck von anderen, gerade großen Aktionären, ist vielleicht auch zu groß, wo er sagt, das kann er vielleicht auch
nicht
länger vereinbaren.
Ja.
Er macht da lieber jemand anderen Platz. Oder guckt, dass sie da jemand anderes dann haben, dass er, wie gesagt, seine Zeit gerne dann vielleicht doch mit anderen Sachen noch verbringen möchte. Also ich denke nicht, dass er direkt komplett weg ist von Apple.
Nein.
Das denke ich nicht.
Er wird vielleicht noch im Aufsichtsrat stecken und da noch präsent sein.
Irgendwo wird er noch da sein, genau.
Und
aber dass, wie gesagt, diese Rolle als CEO, gerade mit dieser ganzen nach außen hin etc., dass das halt jemand anderes übernimmt. Und
Das Problem ist halt auch, um das jetzt mal so fließend übergehen zu lassen, das nächste Tim Cook-Thema. Es gab ja ein Gala-Dinner oder ein Gala-Dinner zu Ehren des, wie heißt der gute Mann, des umstrittenen saudi-arabischen Kronprinzen und Premierminister. Der ist ja nun, ich möchte jetzt nicht ausholen, aber auch eine sehr umstrittene Persönlichkeit. Ne? Da gibt es ja nun ganz viele Dinge, die er da angeblich getan hat oder auch nicht getan hat, etc. pp. Er ist jedenfalls nicht so ganz lupenrein, sagen wir es mal so. Warum fällt mir das Zitat von Gerhard Schröder ein, der mal gesagt hat, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Ja, egal. Aber sagen wir mal, der Kollege aus Saudi-Arabien ist nicht so ganz lupenrein. Er hat da irgendwo auch so ein paar graue Seiten. Und Tim Cook war halt anwesend. bei diesem Gala-Dinner. Und ich meine, erst kam ja dieses komische Geschenk und dann gab es ja diese vielen Geschäftsreisen, diese Wirtschaftsreisen ins Ausland, wo Tim Cook ja auch anwesend gewesen oder anwesend war. Alles so Dinge, die eigentlich nicht zur Darstellung oder zu der öffentlichen Geschichte, wie du das gerade auch gesagt hast, nicht so zu Tim Cook passen, so wie er sich in der Vergangenheit dargestellt hat. Wenn es jetzt so dieser typische Tech-Bro ist, wäre, wie sich alle so darstellen in dieser Szene, dann würde ich sagen, ja, okay, war zu erwarten, dass er das macht. Aber er ist ja eigentlich, wie ich ihn so wahrgenommen habe in der Vergangenheit, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Aber er zeigt sich in den letzten Wochen, Monaten ganz anders. Und die Frage ist halt auch, macht er das freiwillig, in Anführungsstrichen, oder macht er das aus Opportunismus, aus Berechnung? Ja, ich glaube, er macht es wirklich nur aus Berechnung, um Apple weiterhin so erfolgreich zu halten. Und man muss ja auch bedenken, dass Apple in Saudi-Arabien in den letzten 5 Jahren 20 Millionen, was habe ich denn hier notiert? Irgendwas habe ich mir hier notiert. Moment, scroll. Haben sie 2 Milliarden nur investiert für Apple Peanuts, aber trotzdem haben sie 2 Milliarden in Saudi-Arabien investiert. Und sie haben da ja mittlerweile auch Apple Stores eröffnet. Und da sieht man mal wieder, es ist alles so ein bisschen Berechnung, würde ich sagen. Ich bin da mal anwesend, zeige Präsenz, weil der Zukunftsmarkt oder einer der Zukunftsmärkte für uns auch in Saudi-Arabien liegt. Tja. Ja, alles sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, wenn andere Tech-Bros sich gegenüber Trump positionieren würden und sich zusammentun würden, dann würde das auch ganz anders dastehen. Aber die sind ja irgendwo alle sehr opportunistisch unterwegs und sind die Speichellecker von Trumps, um das jetzt mal sehr populistisch auszudrücken. Wenn man sich dieses eine Dinner anschaut, wo wirklich alle am Tisch gesessen haben, Facebook, also Zuckerberg, Bill Gates, der eigentlich gar keine großartige Rolle mehr im Vordergrund spielt, aber selbst der hat sich da an den Tisch gesetzt, Tim Cook etc. Und ich glaube, wenn diese ganzen Tech-Bros sich positionieren würden, zusammentun würden, könnten die schon in irgendeiner Weise gegen Trump opponieren, aber da müssten sich mehr Leute einig sein. So sehe ich das mal so ganz platt betrachtet. Und ich glaube nicht, dass Tim Cook noch die Lust hat, diese Kämpfe auszufechten. Ja, und der es übernehmen soll, wird, das ist ja im Moment Turnus, der so in der Gerüchteküche umhergeistert, den Schuh, den er sich da anzieht, also politisch gesehen mit Trump, den möchte ich mir nicht anziehen, in keinster Art und Weise.
Ja. Es ist schwierig, ja.
Ja. Und das Problem ist halt, Apple ist auch so groß, die können nicht unter dem Radar agieren. Dafür sind sie einfach zu groß. Ja. Schade, dass das alles so weit kommen musste. Na gut. So ist es. Und dann würde ich sagen, sind wir doch, ich hoffe, ich habe heute kein Thema überlesen. Habe ich es überlesen? Scroll. Nein, wir haben noch ein Gewinnspiel.
Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht ganz fertig, aber so mit den Themen sind wir eigentlich durch, ja.
Ja, da sind wir durch. 1 Stunde, 8 Minuten. Dann würde ich sagen, lass uns doch über unser heutiges Gewinnspiel sprechen. Und da gibt es nämlich ein Codewort, das bauen wir jetzt mal ein. Das Codewort heißt Organisation. Und das bitte irgendwie in die E-Mail mit einbauen, entweder in die Betreffzeile oder in den Inhalt oder in den Text der jeweiligen E-Mail. Und wir verlosen nämlich heute 2 Organisationsprodukte. Das hört sich jetzt ein bisschen anstrengend an, ist es aber gar nicht, sondern es ist sehr angenehm. Wir verlosen nämlich heute 2 Produkte aus dem Hause Moment. Einmal den Moment Everything Tech Organizer Mini für das kleine Besteck und einmal den Moment Everything Tech Organizer in der normalen Größe. Es ist ein Bundle, was wir hier verlosen, also ein Teilnehmer kann, wie gesagt, dieses Set gewinnen. Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de. Vielleicht noch so ein paar kleine Informationen zu den Produkten. Moment, ich habe vor ein paar Ausgaben den Rucksack ausgiebig besprochen und habe dem Produkt eine extrem hochwertige Qualität attestiert. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen was von Moment bei uns in den Gewinnspielwochen drin haben. Und was man, denke ich, auch für alle Rucksäcke einsetzen kann, das ist einfach ein Produkt, wo man so die kleinen Gadgets mit organisieren kann. Da muss man jetzt keinen Moment-Rucksack zu haben, das kann man auch irgendwo anders reinstopfen. Deswegen habe ich gesagt, wir nehmen diese zwei Organisationsprodukte. Da kann man so die kleinen Teile reinpacken, Netzteil, Kabel, SD-Karten oder auch eine SSD etc. Alles das, was so eigentlich im Rucksack vielleicht unorganisiert rumfliegt, das kann man in diese kleinen Organisationstaschen packen. Ja, was heißt klein? Die eine ist schon etwas größer und die eine ist etwas kleiner. Wie gesagt, einmal für das große und einmal für das kleine Besteck, wie ich immer so schön sage. Und da hat man alles geordnet in einer kleinen Tasche untergebracht, in einer hochwertigen Verarbeitungsqualität. Ja, das so zum Hintergrund der beiden Produkte. Ja. Codewort ist, wie gesagt, Organisation. Wir bedanken uns bei Moment für die Bereitstellung der Gewinnspielpreise. Ja, gut. Und somit sind wir auch am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir machen es heute mal kurz und schmerzlos. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.